Live in Mixtapes.
An einen Strand, den es nicht gibt, habe ich mich in ein altes Liebeslied verliebt. Nur zwei, drei Strophen, vier Refrains, es lief im Autoradio. Ey, mach mal lauter, sagst du und hast mitgesungen. Und treff ich dich am Ende der Erinnerung, dann wünsch ich mir nur dieses eine Lied im Radio. Radio Gelato, Radio Amore, Radio del mio cuore. Radio, Radio Gelato.
Du schreibst ja auch sehr viel über Filme in deinem neuen Buch. Kannst du uns generell den italienischen Film genauso toll und geschmackig verkaufen wie die italienische Popmusik? Also ich habe mir im Vorfeld zwei Filme angesehen, eher auch von dir empfohlen. Vielen Dank dafür.
Und welche?
Und zwar war das gestern, heute Morgen mit der Sofia Loren und Vittorio De Sica. Das war eher so eine Komödie, aber eine gute Komödie. Und das komplette Gegenteil, nämlich Profondo Rosso.
Hast du Profondo Rosso zum ersten Mal gesehen?
Ja, ich habe es zum ersten Mal gesehen.
Jetzt bin ich aber wirklich interessiert.
Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass dieser Film natürlich sehr stark über Bilder funktioniert. Und ich musste das dauernd auch googeln, also wie das damals ausgeschaut hat, wie das jetzt aussieht. Und ich war mein ganzes Leben noch nie als Ostösterreicher, als Wiener, noch nie in Turin. Und ich finde das eigentlich fantastisch oder unglaublich, wie Turin da dargestellt wird. Also wie Turin da als kalte Stadt eigentlich erst aus der Distanz dargestellt wird und trotzdem irgendwie interessant wirkt auf den Filmschauer, auf den Betrachter. Und es gibt da immer diese Szene zum Beispiel auf dem Brunnen. Das ist ein ganz zentrales Motiv in diesem Film. Und man kann gar nicht erklären, es ist eigentlich ähnlich wie bei David Lynch, warum er vor diesem Brunnen zum Beispiel Angst hat. Oder es gibt dann auch eine Bar gleich daneben, die auch so sehr angsteinflößend wirkt. Wenn man jetzt konkret beschreiben müsste, warum das so ist, warum man das Gefühl hat, dann kann man das nicht.
Das ist bei Argento immer ein Fehler, genau. Dario Argento ist vielleicht zusammen mit Sergio Leone meines Erachtens der italienischste aller Regisseure, weil er wirklich ganz klar sagt, Stil über Inhalt. Ja, es geht, Film ist das Medium des Bildes, warum sollte das was mit Logik zu tun haben? Da sind wir aber wieder bei was allgemein Italienischem. Ne? Und Dario Argento, da verzweifeln seit Jahrzehnten Filmtheoretiker dran, weil sie sagen, diese Filme sind formal genial. Leute so Martin Scorsese, Tim Burton, tausend andere singen ja das Loblied auf Dario Argento. Man muss aber auch sagen, inhaltlich ergeben die überhaupt keinen Sinn. Das ist totaler Kokolores. Der kann keine Schauspielführung, das interessiert ihn nicht. Dialoge sind Quatsch. Aber das rein Filmische ist unfassbar erhaben. Und da sind wir wieder bei was sehr Italienischem, wenn sich so das unseriös frivole Groteske übereinanderlegt mit dem total Erhabenen. Das ist was sehr Italienisches, was spezifisch Italienisches. Und das hast du bei Dario Argento, hast du das ganz extrem. In Profondo Rosso, in Suspiria, so die beiden besten Filme, wie ich finde, ganz doll. Und das war zum Beispiel so ein Ort, was du gerade gesagt hast, dieser Brunnen da in Turin, wo auch diese Bar ist, da gehst du hin und denkst, das ist irre. Ne? Da sieht man das Genie, was da am Werk war, weil der Platz gibt das überhaupt nicht her, weil der ist ja geheimnisvoll. Du siehst den, ne? Und du allein der Platz macht dir Angst oder beunruhigt dich, ne? oder du weißt, da ist was Größeres, da lauert was. So. Und dann gehst du dahin und willst das da wiederfinden. Und dann sitzen auf diesem Brunnen italienische Jugendliche, essen Eis, beugen sich in ihre Handys. Da, wo diese Bar war, da ist jetzt so eine K-Way-Filiale und so. Und du denkst so, das kriege ich nicht zusammen. Ne? Und dann kapierst du, ah, ein Film, eine Filmlocation alleine reicht nicht. Das ist das Kameraobjektiv, ne? Was der da was erzählt. Und du siehst erst das Genie oder du siehst die Kunst, die da am Werke ist. Ne? Das ist anders als es bei dem Celentano-Film, wo der einfach sagt, die haben die Kamera dahingestellt, ab die Post, der läuft über die Brücke und das ist lustig. Ne? Und das wäre jetzt so das komplett gegenteilige Beispiel. Ja. Ich habe so oft Standbild gemacht bei Argento-Filmen. Das ist auch eine Liebe meines Lebens. Ich sage, was ist mit diesem Bild, dass es einem Angst macht? Weil man weiß, da ist was, da ist, also das ist so geschickt gearbeitet mit Subjektiven, mit Ausleuchtungen, mit Tiefenschärfen und so. Also das ist wirklich so die ganz hohe italienische Filmkunst, ne, die das Bild, das schuldige Auge, das Sehen, ne, so als das Wichtigste nimmt und sagt, lass den Verstand mal draußen. Ja, es geht um Gefühle, es geht um meine Kunst, mein Bild ist stärker als dein Anspruch daran, dass das logisch sein muss.
Ich komme aus einer ganz naiven Ecke. Es kommt aber, glaube ich, auch in deinem Buch vor, nämlich ein Teil dieser Bud Spencer-Filme, die wurden ja zum Teil in der Nähe von Pisa gedreht.
Ja.
Und weil du schreibst in deinem Buch, das ist unterkomplex und daher auch manchmal irgendwie tröstend. Ich kann das nur zu 100% bestätigen. Ich weiß noch ganz genau, als der erste Tag dieses Corona-Lockdowns war, habe ich mir am Nachmittag gedacht, ich will heute den Film Sie nannten ihn Mücke sehen.
Ah.
Und ich habe ihn mir auch dann angesehen mit meinen Kindern und es war zu einem gewissen Grad auch wohltuend. Das heißt, ich wollte ja wahrscheinlich der Komplexität der Welt ein bisschen entfliehen.
Und das ist zum Beispiel auch so ein Ort, ne? Also dieses Ristorante Toto, wo diese Essszene gedreht wurde, wo Bud Spencer dann reinläuft und so einen riesigen Teller Nudeln bestellt und er kriegt gesagt, ja, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Und er sagt so, ja, bring das mal alles. Und dann führt er so einen Dialog und während des Dialogs schüttet er alle drei Gänge in einen zusammen und isst das dann. Das Restaurant gibt es immer noch. Sieht exakt so aus wie in dem Film. Also das ist auch so ein Gänsehautmoment, wenn einem denn Bud Spencer-Filme Gänsehaut bereiten können, ne? Mal vorausgeschickt. Aber das ist so, als würde man so in sein Leben, in das Leben eines Zwölfjährigen nochmal reisen und sagen, es ist so lustig, dass dieses Restaurant da steht. Das kann echt nicht wahr sein eigentlich. Ne? Und die zum Beispiel stellen das auch sehr aus. Also da hängen dann auch, er war noch mal da und hat da Fotos gemacht und so. Ja, also da wird die Bud Spencer-Fahne weht da sehr hoch im Wind.
Also ich möchte jetzt schon ein Lied von Olivia Onions spielen, die ja die Haus- und Hof-Soundtrack-Macher von diesen Filmen sind. Wie geht dieses Lied? You can see a cloud of fist and dust.
Bulldozer, ja. You can see a cloud of fist and dust. Ganz toll. Und sie singen es natürlich auch toll. Also es ist ja immer so ein bisschen Wohlfeil, sich über Italiener und Italienerinnen lustig zu machen, die zwangsläufig halt natürlich mit ihrem Akzent, mit Englisch strugglen müssen. Aber das Entscheidende ist ja einfach, dass sie es halt trotzdem tun. Ne? Also sie könnten sich dieser Gefahr ja gar nicht aussetzen, ne? Schlechtes Englisch zu singen. Aber hier ist ja auch nochmal die Info, finde ich sehr, sehr schön, dass die Italiener ja viele ihrer Filme auf Englisch gedreht haben und in Italien immer bis in die 90er jeder Film, die haben nie mit Originalton gedreht, sondern es wurde immer gedubbt. Auch das Italienische wurde immer im Nachhinein gedubbt. So, also ne, die sind dann nachher ins Studio und sind auf den Sets rumgelaufen, haben nur uno, due, tre, quattro, cinque, sei gesagt und dann hat man nachher irgendwas drüber gesprochen. Sowohl in den Kunstfilmen als auch in den Bud Spencer-Klamotten. Und die haben zum Beispiel diese ganzen italienischen Polizeifilme. Es gibt ja so 500 italienische French Connection Dirty Harry-Varianten. Ganz tolle Filme alles. Und die sind alle auf Englisch gedreht und die reden halt alle mit diesem italienischen Akzent. So, das ist einfach sehr lustig, dass das von vornherein halt so geplant war. Ja.
Also, was spielen wir jetzt? Was ist besser?
Ich habe mittlerweile eine Schwäche für dieses Fantasy-Stück.
Wobei ich wollte noch sagen, in Sachen Italiener singen Englisch und die Texte sind originell, da finde ich am besten Papa Chico.
Ah, Papa Chico, ja, Papa Chico von
Ah, ja.
der tolle Trommler von Pino Daniele ist,
steht. Kalimba di Luna.
Auch Kalimba di Luna. Tony Esposito. Ja, Tony Esposito. Wahnsinnstext.
Ja. Papa Chico, you're my son, because the children don't want a gun.
Das ist so gut. Ne? Und gleichzeitig muss man halt sagen, ja, ist ein Anti-Mafia-Song. Ne? Also jetzt auch ohne Witz. Ne? Also wenn ein Neapolitaner sowas singt, kann man sich relativ sicher sein, dass das ein Anti-Mafia-Song ist.
War das in Deutschland? Also ich kann mich noch erinnern, in Österreich war das ein Sommerhit, ein richtiger. Das war 6 Wochen auf Nummer 1 der Charts. War das in Deutschland auch so?
Papa Chico. Ah, interessant. Ich glaube, das war in Deutschland gar nicht in den Charts. Kalimba di Luna, klar. Aber Papa Chico, also da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und würde behaupten, das hat ja keine Rolle gespielt. Interessant.
Ja, das war so ein Riesenhit bei uns. Also der kriegt jetzt auch noch eine Honorable Mention, obwohl er in deinem Buch nicht vorkommt. Papa Chico und dann Fantasy. Also wenn wir vor den Bud Spencer-Filmen kommen, vielleicht zum hochsterrenden Genre, ich kenne mich da ganz schlecht aus. Mit welchen 5 Filmen könnte ich jetzt, oder 3 Filme, je nachdem wie du es schaffst, so out of the blue, mit welchen 5 Filmen könnte ich beginnen, mich mit dem italienischen Film zu befassen?
Italienische Filme allgemein?
Ja genau, mit dem italienischen Film im Allgemeinen. Ich glaube, dass im hochsterbenden Genre, ich glaube, Neorealismus nennt man das. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin in dieser Nouvelle Vague in Frankreich und mit den Kunstfilmen in Italien ganz schlecht mit den Filmen.
Ja gut, es gibt halt den Neorealismus, ne? Sehr prominent vertreten so durch Rossellini, De Sica, der frühe Visconti. Das sind natürlich dann diese schmutzigen, so aus dem Dreck der italienischen Nachkriegszeit, aus dem Postfaschismus kommenden Filme, ne, wo du wirklich so das Abschütteln von all dem siehst und die Armut. Ich finde, also für mich wird so ab Anfang der 60er interessant, wo die wirklich so parallel zur Nouvelle Vague einfach diese tollen Kunstfilme gedreht haben, ne? Wo dann Fellini kam, wo Visconti kam, wo dann irgendwann Bertolucci kam und solche Leute. Und dann die Commedia all'Italiana, also diese sehr komplexen Komödien, die auch wieder gleichzeitig total albern und sehr hochtrabend waren und so das Land erklärt haben. 5 Filme, das ist doch mal eine schöne Herausforderung. Also ich würde immer, man muss Sergio Leone nehmen, weil ich finde, das ist einfach der vollendetste Filmmacher aller Zeiten, der alles umgeworfen hat und der Amerika neu erfunden hat und neu geschrieben hat und den Western einfach als grellen Comic umerzählt hat. Also ich würde immer C'era una volta nel West, Spiel mir das Lied vom Tod, nehmen, auch wenn ihn jeder kennt.
Ich kenne ihn noch nicht.
Du kennst ihn nicht? Du Glücklicher, wenn du das... Mein Gott. Neapel, du hast Neapel vor dir und C'era una volta nel West. Also das ist ein Film... Ja, also plan danach erstmal nichts, bis du es wieder zum Negroni-Glas geschafft hast. So. Also Sergio Leone muss sein, Luchino Visconti muss sein, Il Gattopardo würde ich nehmen, weil viele sagen, es ist der schönste italienische Film aller Zeiten. Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, auch da war ich ja an dieser Villa, wo der gedreht wurde.
Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.
Das wäre dann meine 2. Man muss einen Fellini nehmen, da würde ich 8,5 nehmen. Noch vor La Dolce Vita, weil es so toll ist, dass Fellini einen Film darüber dreht, über einen Regisseur, dem keine Idee kommt. Und dieser Film ist ewig lang
Meter.
Und voll genialer Ideen. So, ne? Das ist wieder so, ja, genau, wenn man so will. Dann würde ich tatsächlich, ich muss einen Dario Argento-Film nehmen, dann nehme ich Suspiria, weil der so fiebrig ist und so dieses italienische Stil über Inhalt-Prinzip feiert. Und dann nehme ich jetzt was wirklich Groteskes. Ich nehme nämlich einen Film von, der kommt auch im Buch vor, einen Film von Renzo Arbore, aus Apulien. Das ist in Italien, das ist so ein Allround, der kann alles. Der hat Radiosendung moderiert, Fernsehsendung moderiert, ist Komiker geworden, dann hat er ein albernes Orchester gegründet. Und der hat Filme gemacht Anfang der 80er. Ich schreibe im Buch so sinngemäß, die sehen aus, als hätte Helge Schneider die Monty Python-Filme neu geschnitten. Das ist wirklich, dass man so denkt, wie konnte sowas möglich sein? So, das ist so verrückt und drüber und Quatsch. Die gibt es natürlich nur auf Italienisch, die sind nahezu nicht zu bekommen. Einer steht auf YouTube und den würde ich auch dringend empfehlen. Der heißt FFSS, Joe. Und jetzt fällt mir der italienische Titel nicht ein, aber der heißt auf Deutsch, was mache ich hier am Posilippo? Berg bei Neapel, wenn du mich nicht liebst. Und die Handlung, da geht es darum, dass zwei Typen unter dem Fenster von Federico Fellini mit dem Cabrio entlangfahren und in dem Moment Federico Fellinis neuestes Manuskript aus dem Fenster weht. Die fangen das auf, kriegen die Seiten aber nicht mehr sortiert und verfilmen einfach das Buch als Chaos. Und Roberto Benigni spielt einen durchgeknallten Scheich und es ist alles der komplette Irrsinn auf Stelzen. Und das ist ein Film, wenn man sich auf den einlässt. Ich glaube, viele werden wahnsinnig, wenn sie den sehen. Und andere werden da durchgehen und, glaube ich, als veränderte Menschen hinten wieder rauskommen. Also ich würde immer sagen, jeder italienische Film verliert auf Deutsch, weil zu den schönsten Sachen, die Italienerinnen und Italiener haben, zählt halt die Sprache, die auch einfach immer sehr stark mit der Physis verbunden ist. Und das macht schon einen großen Unterschied.
Du hast ja viele Destinationen bereist, die jetzt abseits der großen Pfade sind. Aber weißt du eigentlich, wo der typische Italienurlaub von Österreichern stattfindet?
Der typische Italienurlaub von Österreichern?
Ja, also es gibt einen Flecken von Italien, wo ich würde sagen 80% aller Italienreisen stattfinden.
Ich würde auf den Norden tippen. Aber dann verlässt es mich, weil gut, ne, da ist natürlich einfach auch die Nähe da. Und das ist, denke ich mir, so ein bisschen so wie die Münchner auch, die einen relativ kurzen Weg haben und deswegen so immer so an den einschlägigen Seen landen. Aber nee, ich weiß es nicht genau.
Ja, also das sind die Badeorte zwischen, eigentlich zwischen Rimini und Trieste.
Ah, okay.
Also die heißen
so Gesolo und so.
Grado, Lignano, Bibione,
ja, Grado,
Caorle, Gesolo und dann eigentlich eh bis nach Rimini theoretisch.
Ja, okay.
Also ist das so ein bisschen ein blinder Fleck in deinem Italien?
Na, was hat blinder Fleck? Also das ist eine Ecke, die ich im Buch nicht drin habe, wo ich zwar teilweise war, wo aber für mich wenig Material dran war. Ich bin dann so quasi Rimini innerlich abgebogen. Damit tut man jetzt definitiv Triest und so total unrecht, ne? Aber das war auch einfach eine logistische Frage. Ja, aber die Ecke kenne ich. Ist nicht unbedingt so meine Lieblingsecke, würde ich sagen, aber auch viele Deutsche fahren dahin. Also Gesolo erzählen mir bei den Lesungen regelmäßig Leute, sind wir immer gewesen, sind wir immer bis heute immer noch. Ne? So, haben wir nie aufgehört hinzufahren.
Ihr habt auch ein Kapitel über Rimini. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du oder deine Frau in diesem Kapitel, wo es um Rimini geht, da so ein Gefühl da stehen wir drüber und wir blicken da von oben herab auf einen Badeort, wo jetzt die einfachen Leute ihren Urlaub machen. Also dieses überkommerzialisierte möglicherweise, habt ihr kein Problem?
Nee, nein, weil das weiß man ja und das ist jetzt auch so eine Stelle, da weiß ich, dass das im Buch steht, weil das ist wieder das, was ich eben gesagt habe. Ich habe dann halt einfach auch live mitgeschrieben. Ich weiß noch, wie wir, es kommt gerade zurück, durch Rimini fuhren. Und vor uns fuhr so ein Junge auf dem Fahrrad, nur eine Badehose an und hinten auf dem Gepäckträger stand seine Freundin, ne, was man einfach so in diesen Badeorten macht. Und die kamen gerade aus dem Meer und es war ein Trubel und es war eine Kommerzialisierung und es war voll und keine Parkplätze und alle Sprachen der Welt. Meine Frau guckte aus dem Fenster und sagte, ich liebe es. Und da habe ich gedacht, ja, ich mag da schon nahezu pauschal alles. Ich mag das Geheimnisvolle, das, was ich auch vielleicht Leuten jetzt gar nicht so anpreisen würde, weil ich nicht will, dass es sich verändert und was bitte so bleiben möge. Ich habe aber auch keine Arroganz gegenüber diesen Hotspots, weil da auch finde ich, was sehr Schönes passiert. Ne? Also wo einfach Gast gegeben wird. Ne? Also wo man einfach sagt, wir öffnen uns hier komplett auch einem Massentourismus und in den besten Momenten kann dadurch so ein ganz eigenes, flirriges Spiel entstehen. So. Und in Rimini zum Beispiel ist das so. Also ich weiß noch, wie ich so an dem Strand langgelaufen bin und dann stehen da ja so am Strand so Ritterbogen für Kinder, dann kommt ein Hundegehege, also es ist für alles gesorgt, es ist alles da. Man könnte das so schlimm finden, es läuft dauernd Musik, Italo-Pop. Man könnte das schlimm finden, aber ich finde das nicht schlimm. Also für eine kurze Zeit mag ich das.
Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi vento. E non
non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te.
Wenn du nach Italien ziehen würdest, was wäre eigentlich deine liebste Stadt? Wäre es eher was Städtisches, wäre es eher am Land oder wäre es am Meer?
Ja, schwierig, weil es spricht für viele Ecken vieles. Da ich in einer Großstadt wohne und auch gerne in einer Großstadt wohne, weil ich einfach Städter bin, hätte ich gerne Stadt in der Nähe. Gleichzeitig komme ich langsam in ein Alter, wo Großstadt nervt. Und deswegen würde ich wahrscheinlich einen Küstenort bei Rom nehmen. Vielleicht sowas wie Santa Marinella bei Rom oder vielleicht was weiter runter, so den Golf von Gaeta, wo du immer noch die Möglichkeit hättest zu sagen, wir könnten nach Neapel fahren oder wir könnten nach Rom fahren, wenn uns denn der Ruf der Großstadt ereilt. So. Der Golf von Gaeta ist zwischen Neapel und Rom und markiert auch so ein bisschen so den Mezzogiorno, ne? wo der Süden dann anfängt. Und eigentlich bin ich dem Süden sehr zugetan, aber also von meinen italienischen Freundinnen und Freunden aus dem Süden weiß ich halt auch, was da die Nachteile sind. Und was jetzt, sage ich mal, auch wenn man so in die Jahre kommt, problembehaftet sein kann. So.
Die gesundheitliche Versorgung.
Ja, genau, Stichwort medizinische Infrastruktur. Ne? Das kann im Süden ein Problem sein. Und das wünschte man den Menschen dort anders, aber das scheint ein anhaltendes Problem zu bleiben.
Du bist ja offensichtlich Italien begeistert. Und das, was ich auch aus dem Buch mitgenommen habe, du bist viel mehr in Italien drinnen oder Italien ist in dir drinnen, als ich das nach den ersten beiden Büchern dachte. Also du lebst jetzt nicht nur... Du liebst jetzt nicht nur den Italo-Pop, sondern du bist ja gedanklich die ganze Zeit in Italien
eigentlich. Ich übersetze das, was du eigentlich gerade sagst, ist, du bist vollkommen wahnsinnig.
Aber ich habe mir da ein paar Mal die Frage gestellt, du hast ja vorher schon erwähnt, deine Frau in Rimini, sie ist, glaube ich, so ein bisschen die stille Heldin dieses Buches. Ich habe mir da ein paar Mal die Frage gestellt, ist deine Frau, war die von vornherein auch so oder ist sie so geworden oder ist sie eigentlich gar nicht so Italien begeistert wie du und sie macht es dir zuliebe? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich finde, es wäre schön, wenn du ein Lied für sie aussuchst und du musst es ihr sozusagen widmen. Aber zuerst einmal zur Frage.
Okay, sehr gut, ja. Also Ina, so heißt meine Frau, wie gesagt, die hat die Karten gemacht, die hat das Buchcover gemacht und so, die hat auch einen veritablen Italienknall. Der kam aber später als bei mir, also die ist nicht so jugendlich-kindlich geprägt, wie wir es eben hatten. Nee, ich, das hatte sie nicht. Die ist quasi mit, als wir zusammengekommen sind, eingestiegen, hat mich aber zum Beispiel, was das Italienisch sprechen angeht, überholt. Also wir haben dann gemeinsam Italienisch gelernt und weil sie deutlich intelligenter ist als ich, war die einfach viel besser, sehr schnell. Und die ist extrem kommunikativ, während ich noch so dastehe und wie so ein Kind so mit meinem Gelato, mit meinem Eis in der Hand so dastehe und staune und das tropft mir so auf die Hose und ich merke das gar nicht, wie so klein Dovi, ist sie schon längst so dabei, mit Leuten zu sprechen und irgendwas zu organisieren. Also die ist ein anderer Typ, will ich sagen. Die ist genauso begeistert, in manchem vielleicht sogar noch mehr begeistert. Aber ich bin wahrscheinlich so der Zerebrale, ich bin so in so Details mehr reingeschraubt, glaube ich. Also ich bin der so in die Küche kommt und sagt, ich habe eine neue Entdeckung gemacht. Wusstest du, wo Antonello Venditti, und sie sagt, ich kann nicht unterbrechen, ich weiß es nicht, aber erzähl es mir. So, ne? Also.
Wobei, besser, sie sagt, ich kann dich gleich unterbrechen, es ist mir nämlich egal.
Genau. Meine Frage. Genau. Mi interessa un cazzo. Genau. Nee, also die ist da Feuer und Flamme. Ich sag manchmal so aus Spaß und um auch so ein bisschen Angst zu machen. Hör mal, soll mal dieses Jahr mal vielleicht so England? Da sagst du, sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Ja, so. Also so ist das bei uns. Die organisiert das immer alles. Also ich glaube, im Buch steht dieser Satz, ich bin der, der fährt. Sie ist die, die navigiert. Das könnten wir auch umgekehrt machen, dann kämen wir auch an, es wäre nur unklar, wo. So, das ist so die Aufteilung bei uns. Und die hat das total drauf. Ja. Und wenn ich für Sie einen Song spielen sollte, dann nehme ich, das ist eine relativ frische Entdeckung von mir, das ist das Stück, mit dem ich die Lesung eröffne, das ist so der Song, mit dem ich rausgehe, weil ich mir diesmal gedacht habe, ich muss ein so dröhnendes, pathetisches, larger-than-life-Stück nehmen, dass es eigentlich eine Unverschämtheit ist. Und das ist ein Stück von Riccardo Cocciante und das heißt, Era già tutto previsto. Es ist alles schon vorhergesehen. Und ihr merkt schon am Titel, da ist wieder alles drin: Geheimnis, die Vergeblichkeit, das Ewige. Ne? Es ist alles schon wieder da. Und der singt das und das fängt erstmal so relativ flach an und er raunt noch so: Era già tutto previsto. Schon als ich mit dir getanzt habe, war es vorhergesehen. Und so circa bei 3 Minuten tritt der so dermaßen aufs Pathos-Pedal, dass man eigentlich denkt, es ist selbst für Italien, es ist eine Nummer zu dick. Und das ist immer der Moment, wo ich dann rausgehe und sage, da ist die Fallhöhe so groß, dass man das eigentlich nur noch unterlaufen kann. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Aber es ist ein ganz tolles Stück. Ja, also das würde ich, glaube ich, genau, das würde ich sagen, das wäre dann so Inas Song, weil das hören wir im Moment auch viel.
Che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare. Che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore, ma quale amore? Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi e il sorriso che gli fai. Mentre ti sta portando via, ho previsto che sarei restato solo in casa mia e mi butto sopra il letto e mi abbraccio il tuo cuscino. Non ho saputo prevedere solo che però adesso io vorrei morire.
Bist du kommenden Sommer wieder in Italien
ja.
oder wie schaut das aus heuer?
Ja. Das war, mir sind die Hände gebunden. Era già tutto previsto, es ist alles vorhergesehen. Ich habe da keinen Einfluss drauf.
Ich habe mir oft gedacht, wenn ihr so in Nebenorten wart, und das heißt im Buch, wir sind jetzt in diesem kleinen Ort, wir stehen am Hauptplatz, es hat 40 Grad und wir suchen halt wieder irgendein Haus, wo halt irgendwann irgendwer gelebt hat oder etwas passiert ist. Habt ihr euch nicht manchmal gedacht, was machen wir da? Warum sind wir jetzt nicht am Meer? So im Sinne von Celentano, Azzurro.
Also wir kriegen es oder haben es tatsächlich hinbekommen, das haben wir aber immer hinbekommen. Mindestens einmal pro Tag am Meer zu sein. Also deswegen gibt es im Buch auch immer wieder diese Meerstellen, ne? Weil alles andere wäre Quatsch, weil wenn du, das ist ja auch so ein Unsinn, wenn du im Sommer bei 40 Grad da 2 Monate durch Italien kurfst, ne? Das ist ja aus italienischer Sicht das Unvernünftigste, was du tun kannst, weil du gehörst ans Meer. Die sind ja alle am Meer, ne? Da ist das, wo zu diesem Zeitpunkt das Leben passiert, ne? Also muss ich euch nicht erzählen. Das ist oben bei Jesolo so, das ist unten in Bari so, das ist auf Sizilien so. Die sind halt, sofern man es sich leisten kann, was ja auch ein großes Thema ist in Italien, ne, das ist kein Land, wo die Gehälter so top sind und gleichzeitig ist dieser Aufenthalt am Strand enorm teuer und das können sich dann viele Italienerinnen und Italiener nicht mehr leisten, die Touristen sehr wohl. Und das macht natürlich auch ein Fass des Ärgers auf, muss man ganz klar sagen. Und das merkt man auch mehr und mehr, dass die Strände leerer sind. Aber so am Spiaggia Libera, wo dann die italienischen Familien sitzen und das Essen mitgebracht haben und während des Essens über das nächste Essen reden, da ist dann so der Hotspot, ne? Da ist es so, wo es dann passiert. Und da kannst du 1000 Mal von einer coolen Lokalität irgendwo im Inland stehen. Du musst trotzdem ans Meer, weil da eigentlich jetzt die Geschichten der Gegenwart natürlich spielen.
Ja, aber es kommt nicht so oft vor, das Meer. Ich dachte mir immer, ach, das sind jetzt schon wieder diese armen Menschen bei 40 Grad in diesem innerländischen Gebirgsort. Also es steht jetzt nicht so dort, aber irgendwie hatte ich das vor Augen.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich immer denke, ja, da flüchtet das Buch dann doch so relativ oft hin. Aber war ja auch teilweise so. Ne? Und dann stehst du da und aus gutem Grund gibt es da ja auch eine sehr lange Siesta. Ne? Also dann stehst du um 12 Uhr mittags im Geburtsort von Massimo Troisi und suchst sein Geburtshaus und kein Mensch ist auf der Straße. Wirklich niemand. Und du bist sogar, so sagt es uns der Besitzer der Trattoria, interessant, ihr seid die ersten Deutschen, die hierher kommen. Warum seid ihr hier? Ja, Massimo Troisi. Ihr seid die ersten Deutschen, die wegen Massimo Troisi hier sind. Also, da steht man nicht auf der Straße und guckt sich Geburtshäuser an. So, ne?
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
Hast du das Cover von Tempest, vom Album von Bob Dylan vor Augen?
Ja.
Da könntest du eine Reise nach Wien machen. Dieser Brunnen steht nämlich in Wien.
Ach schau, das ist ja, okay.
Der steht vor dem österreichischen Parlament.
Ja, das ist ja nur dieser Ausschnitt, ne, von dem.
Ja, da ist dieser Brunnen und der steht vor dem Parlament und auf der Hinterseite dieses Brunnens ist das Cover von Tempest.
Was mag das irre Genie da wieder zu bewogen haben? Also das ist ja eben Cover, jetzt sind wir in der Dylanologie gelandet natürlich, ne? Aber es gibt, glaube ich, nicht wenige Dylan-Forscher, die sich ja wirklich fragen, was motiviert den, welches Cover, gerade im Spätwerk, zu wählen. Weil die sind teilweise wirklich so, als hätte er seinem Neffen gesagt, hör mal, morgen muss Cover fertig sein, hast du eine Idee? Und er sagt, ich habe hier diesen Brunnen in Wien, zeig mal. Ja, kann man das so von der Farbe verändern? Ja klar, machen wir so ein Rot. Ja super, nennen wir Tempest, fertig.
Abschließend noch, bitte schreib ein Buch über Österreich. Es ist nämlich vor kurzem eines erschienen, geschrieben von 2 Österreichern. Da geht es auch um 100 Songs.
Ich glaube, das habe ich irgendwo gesehen.
Und das Buch ist aber nicht so gut. Und ich glaube, es ist nicht so gut, weil es Österreicher geschrieben haben. Also das ist schon gut, dieser Blick von außen, der schärft manches. Und
ja gut, das stimmt. Oder teilweise im Positiven verunschärft er auch. Ne? Das kann ja auch was für sich haben. Weil man Leuten teilweise ja aus dem inneren Betriebsraum bestimmte Sachen gar nicht mehr erklären kann, weil die Distanz nicht da ist.
Du könntest ja vielleicht in deiner zweiten Lebenshälfte in Österreich arbeiten. Es gibt halt kein Meer.
Nee, mehr gibt es nicht. Aber ja, es gibt viel Schönes. Also, ja, Österreich. Ja, die Versuchung ist da. Ich fürchte, mein Verlag würde mir sagen, weiß nicht so.
Lass dich da jetzt nicht beeinflussen von ihm.
Man ist ja da auch fasziniert von so von diesem, ich sag's jetzt mal so aus der Hüfte despektiert, so von diesem Ösi-Vibe. Ne? Das findet man schon auch gut hier, so zumindest in gewissen Zirkeln. Ne? Und mit so Wörtern wie dem Schmäh und sowas wird ja auch rumhantiert und das wird Leuten ja so sehr reflexhaft zugeschrieben. Und ich meine auch so eine relativ neue Figur, so ein Nino aus Wien. Ne? Dasselbe auf Deutsch wäre, glaube ich, deutlich steifer. So. Oder auch so eine Band wie Paul's Jets. Ne? Weiß auch nicht, ob das, weil da war auch immer sowas Beklopptes so drin, fand ich. Und so eine Inszenierung, die auch sowas so Seltsames zugelassen hat. Ich kenne nur die erste Platte und ich mochte das sehr. Voodoo Jürgens, ne? Würde ich mal sagen, bestes Beispiel. Also ein Voodoo Jürgens auf Deutsch wäre ganz schlimmes Kunstgewerbe. Ne? Das wäre wirklich, also sowas gab es in Deutschland, so diese Tom Waits-Nachstellungen, so dieser Säuferhumor und dieses so, das entgleitet in Deutschland ganz schnell in sowas, ja, wie gesagt, sehr theatralisches, kunstgewerbliches, 80er Jahre bühnenhaftes so. Und ich weiß noch, als ich die erste Voodoo Jürgens Platte hörte, ich dachte, was ist das denn? Das ist ja super. Ne? Weil der sich auch hörbar wenig darum gekümmert hat, verstanden zu werden. Und ja, also die finde ich schon auch sehr, sehr toll.
Ich wusste gar nicht, dass man sowas wie Voodoo Jürgens als Deutscher verstehen kann. Also zum Beispiel die echten Lieder von Bab, die verstehe ich nicht.
Ach, guck, ja gut, das ist natürlich ein Interesse. Da redest du jetzt wirklich mit dem Richtigen, also als Kölner.
Die sind ja aus Köln, ne?
Ja, und das ist hier in Köln natürlich auch heilig. Ne? Im Rest Deutschlands ist das populär, aber man belächelt es auch immer so ein bisschen, weil im Dialekt singen in Deutschland nicht hoch im Kurs steht. Das ist hier in den frühen 90ern, würde ich mal sagen, ausgestorben. Das gab es früher in Deutschland auch stark, dass in verschiedenen Dialekten gesungen wird. Sowohl jetzt hier so die Hessen, als auch die Bayern, als auch die Kölner. Und ich habe eine große Schwäche für Bab und das Frühwerk, weil damit bin ich, da sind wir wieder beim Thema, da bin ich kindheitsgeprägt, da bin ich mit aufgewachsen. Ich habe den dann später ein paar Mal getroffen und mich gut mit ihm verstanden. Das ist ein sehr netter Typ, der genauso ist, wie man sich den vorstellt. Und das ist in Köln, ja, ist das sakral, ne?
Ja, wie Ambros in Wien.
Naja, das ist ja genau. Der Ambros ist ja eigentlich ist ja der Wiener Niedecken. Ne? Der Niedecken ist der Kölner Ambros. Und die kennen sich ja auch
Quasi der Bob Dylan-Bezug, ne?
genau beide den Bob Dylan-Bezug. Und es gibt ja auch eine gemeinsame Version von beiden, wo sie Like a Rolling Stone singen.
Langsam hoch, weil alles sie mich trägt. Sie beginnt. so elegant und hast noch gehabt, du bist was Besseres, ist etwa. Und wenn ich gesagt hab, pass bitte auf, dann hast du nur gelacht, weil das für dich so lustig war. Du hast dich lustig gemacht, alle anderen hast laut ausgehauen. Aber jetzt schau, wohin hab dich das gebracht? Jetzt lachst du immer und ich hab dich im Verdacht, dass du auf der Straße für ein Opfer oder nein. Der Haare sind viel. Das Haare sind viel.
Bitte, bevor wir uns verabschieden müssen, suchst du vielleicht noch ein Abschiedslied aus, was wir bisher sträflicherweise ausgelassen haben und zu deinem Buch passt, was ich nochmal ausdrücklich empfohlen sei?
Ja, ich hätte jetzt, oh ja, passt auf, super. Ich finde, was ein bisschen vernachlässigt wurde von mir jetzt heute mal wieder, waren die Frauen. Deswegen sollte eine Frau vernehmbar sein. Ich würde aber auch gleichzeitig unglaublich gerne nochmal Franco Battiato erwähnen, einen weiteren Granden, vor dessen Villa zu stehen ich auch die große Freude hatte für das Buch, auf Sizilien, Milo, ganz oben unterm Ätna, also so nah, wie man im Ätna als Ort nur sein kann, überall Lavagestein. Da hat er gelebt und im Nachbarhaus wohnte Lucio Dalla, der da seinen großartigen Ätna-Wein angebaut hat, der das Arschloch vom Ätna hieß. Und die wohnten dann nebeneinander. Franco Battiato jedenfalls hat ja immer diese schönen Lieder geschrieben, auch für Alice. Und es gibt dieses tolle Duett von den beiden, mit dem sie auch beim Grand Prix teilgenommen haben, nämlich I Treni di Tosseur. Das singen die zusammen und könnt ihr euch ja auch mal angucken, weil das ist so eine typisch Battiato-mäßige, bescheuerte Halbchoreografie. Man weiß nicht genau, was sie sich da ausgedacht haben. Sie ist halt mal wieder diese irreal charismatische, schöne Alice und er ist so der seltsame Typ so ein bisschen und die machen da aber so eine komische Performance draus. Es ist sehr schön anzusehen und das ist so ein selten besungener, weiterer toller Battiato-Song, den die halt hier in dem Fall als Duett singen, I Treni di Tosseur.
Das ist ja, wo links hinten im Eck diese drei Background-Sängerinnen singen und sich da im Rhythmus bewegen, ne?
Ja, was singen die nochmal? Die singen, denn wir wollen dir zeigen und du wirst, oder? Ich muss da irgendwie nachschauen.
Siehste, das weiß ich nämlich zum Beispiel gar nicht mehr.
Ja, ich weiß noch. Das war der italienische Beitrag für den ersten Song Contest, den ich je gesehen habe. Gewonnen haben damals drei blonde Schweden mit dem Lied Diggaloo Diggaley.
Natürlich.
Aber das war auf dieser kargen Bühne, wo alles ja relativ ähnlich ausschaut.
Ah, jetzt habe ich es gefunden am Handy. Also, es gibt eine Passage aus der Zauberflöte und dort heißt der Text: Doch wir wollen ihn dir zeigen und du wirst mit Staunen sehen, dass er dir sein Herz geweiht. Und in Treni di Tosseur heißt es im letzten Drittel, da singen diese drei Damen opernhaft und die singen, doch, wir wollen ihn dir zeigen und du wirst. Ende.
Ja, es ist ja, genau. Typisch Battiato. Ja, ja.
Es ist ein Zitat, aber es ist auch kein Zitat oder eigentlich eine Zerstörung des Originals.
Ja, das ist genau Battiato, wo man immer das Gefühl hat, der hat wirklich jedes Wort ausgeschnitten und hinter ein anderes geklebt und Das musste nicht Sinn ergeben und trotzdem erzählt es halt ganz viel. Ne? Über Musik und über das Vermischen von Dingen und über Aneignung als positiven Begriff und so weiter. Ach, Franco Battiato. Wahnsinn.
Ich liebe diesen Mann.
Ja.
Danke, das ist ein wunderschöner Abschluss für diese Episode.
Erik, vielen Dank.
Grazie a voi. Immer ein großes Vergnügen. Macht's gut. Lukas, Christian, wir hören uns, wir sehen uns.
Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera di stese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Di frontiera guardano passare i treni per Tosè.